Hallo und herzlich willkommen zur 173. Episode des Computerbase Podcasts CB Funk. Man hört es schon, ich mache die Anmoderation. Das heißt, Jan ist heute nicht mit dabei. Der hat sich eine Woche wohlverdienten Urlaub genommen nach der Computex, also zumindest was den Podcast anbelangt. Deswegen habe ich mir meinen Kollegen Dennis geschnappt. Hallo Dennis.
Hi.
Und ihr ahnt es schon, wenn Fabian und Dennis im Podcast sitzen, dann geht es womöglich um Apple. Apple hatte die WWDC, oder die läuft glaube ich immer noch, ne? Also die eigentliche Konferenz, die Entwicklerkonferenz, die Messe. Und zum Auftakt dieser Veranstaltung stellt Apple traditionell neue Software vor. Neue Software für iPhone, iPad, Apple Watch, den Mac natürlich, die Apple Vision und was auch immer noch. Und was sie diesmal vorgestellt haben mit den ganzen 27er Releases, was es jetzt endlich mal mit Apples KI auf sich hat, ob sie die jetzt eigentlich selber entwickelt haben oder was da mit Google genau am Laufen ist, was überhaupt kommt, wann es kommen soll, wie es in der EU aussieht und warum Apple sich einmal wieder verkracht hat mit der Kommission, darüber möchten wir heute im Podcast sprechen. Viel Spaß! Ja, Dennis, ein Apple-Podcast mit dir. Ich habe schon diese leichte Ahnung, diese leichte Befürchtung im Hinterkopf, dass ein Mancher, der jetzt hier zuhört, sagt, oh, dann kann ich ja auch gleich abschalten. Aber es soll gar nicht mal nur um die Produkte gehen. Ja, jetzt zum Anfang. Wir reden drüber, also über die Software, denn Produkte wurden keine vorgestellt. Das können wir auch direkt vorwegnehmen. Es gab keine neue Hardware. Aber wir wollen das auch einordnen und zwar konkret bezogen auf die KI-Geschichte, die bei Apple lief oder jetzt immer noch läuft oder laufen wird und wie sich Apple da mit der EU verstritten hat, beziehungsweise wie da argumentiert wird von beiden Seiten, warum bestimmte Features in der EU erstmal nicht verfügbar sind, warum Apple die Schuld auf die Europäische Kommission legt, warum die Europäische Kommission sagt, naja, es ist Apples Problem, was die da machen, wir sind nur die Marktwächter. Ich denke, da kann man einige interessante Thesen rausziehen oder vielleicht formulieren, die über Apple als Hersteller oder zumindest über die Produkte hinausgehen.
Ja, ich denke auch vor allem, dieser Podcast ist auch interessant für Leute, die sich vielleicht nicht für Apple interessieren, weil das, was Apple hier vorgestellt hat in Cupertino, das wird vermutlich auch noch Folgen für die Betriebssysteme von Google oder Microsoft haben.
Eine ähnliche Debatte ist zumindest absehbar. Das könnte durchaus in die Richtung gehen, ja. Aber fangen wir mal vorne an. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, Golden Gate, ich weiß gar nicht, wie das VisionOS heißt, heißt das einfach auch 27?
Ja, ich glaube, das heißt genau.
Ja. Für die fünf Leute, die eine Apple Vision haben, jetzt wisst ihr Bescheid.
Ja, für die bleibt es einfach, ja.
Apple hat ja letztes Jahr damit begonnen, die ganzen Software-Versionen nach dem Jahr zu benennen, in dem sie vorgestellt werden. Das heißt, nach den 26er-Versionen folgt dann jetzt dieses Jahr 27. Planmäßig sollen diese ganzen Updates wieder erscheinen im September, Oktober.
Ja, also offiziell ist es immer Herbst, aber es ist damit zu rechnen, dass sie im September kommen.
Ja. Beta-Versionen stehen dann für den Developer-Zweig schon ab sofort zur Verfügung. Die Public-Beta sollte dann in 4 bis 6 Wochen folgen. Ne?
Genau, vermutlich im Juli dann. Ich habe mir auch schon die Entwickler-Beta heruntergeladen. Die funktioniert auch halbwegs stabil, aber hier natürlich immer das Risiko, dass trotzdem irgendwas nicht richtig funktioniert. Deswegen
perfekt vorbereitet für den
Podcast. Ein Backup machen.
Ja. Das ist Einsatz. Okay, gehen wir vielleicht mal grob durch. Wir haben die Keynote beide angeschaut. Hätte ich gerade beide gewatcht gesagt, um Gottes Willen. wir haben uns die beide angeschaut. Und normalerweise beginnt Apple solche Events ja mit ein bisschen Selbstbeweihräucherung und Lobhudelei des eigenen Ökosystems, wie toll sie sind und so viele Nutzer haben sie und das ist ja alles ach so toll und der App Store und bla bla. Aber diesmal sind sie ja direkt in Medias Res gegangen und haben angefangen zu erzählen, was iOS 27 denn anders machen wird als iOS 26. Und das ist vor allem eines, nämlich
schneller. Angeblich. Schneller, flüssiger, das waren die beiden Hauptworte, die die Zuseher direkt bekommen haben von dieser Keynote. Und sie haben dann tatsächlich sehr viel Zeit damit verbracht, zu sagen, ja, das ist schneller geworden, dies ist schneller geworden, haben dann auch angefangen zu sagen, so ganz spezielle, fast schon kuriose Metriken rauszuholen und gesagt, ja, Airdrop-Transfers, also das Übertragen von Dateien über Airdrop, über diese kabellose Technologie, ist jetzt bis zu 80% schneller, haben natürlich nie gesagt, unter welchen Umständen oder welche Dateien das jetzt genau betrifft.
Welche Geräte überhaupt.
Aber sie haben, oder welche Geräte genau, brauche ich dafür jetzt ein neues Gerät oder geht das auch mit einem alten Gerät? Aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, den Eindruck zu erwecken, alles ist jetzt schneller, alles ist jetzt flüssiger. Und mein Ersteindruck wäre auch, dass einige Sachen schneller laden, beispielsweise im OS.
Ja, also es geht nicht nur darum, dass generell einfach Bestehendes schneller gemacht wurde, bestehende Animationen, sondern man ist auch teilweise nochmal ja, wieder ans Design-Reißbrett gegangen und hat sich manche Animationen angeschaut, hat sich manche Effekte angeschaut und die überarbeitet. Diese Geschwindigkeitsvorteile, die gehen nicht nur daher her, dass man endlich mal iOS 26, das ist jetzt endlich mal, aber dass man iOS 26 oder generell die ganzen 26er Releases ein bisschen mehr optimiert hat, denn das war ja ein Kritikpunkt, der zumindest vor einem Jahr dann oder vor einem halben Jahr, als diese Software dann offiziell auf den Markt gekommen ist, Dreivierteljahr meine ich, allgegenwärtig war. Also, dass iOS 26 und Co. sehr viel Leistung fordern und nicht unbedingt so flüssig laufen in der Animationsqualität, wie man das von Apple eigentlich gewohnt war. Das konntest du auf einem iPhone 17 Pro sogar nachvollziehen.
Ja, also ich hatte ja damals, als iOS 26 rausgekommen ist, noch ein 14 Pro und hatte dort schon ordentlich, also nicht immer Performance-Probleme, aber ich würde schon sagen, man hat gemerkt, okay, hier ist, das ist noch nicht so dieses Apple, dieser Apple Touch, dieses Apple Refinement, was man erwarten würde, wenn man so viel Geld für ein Handy ausgibt. Auf dem iPhone 17 Pro hatte ich dann zum Teil immer noch Animationsruckler, was mich sehr verwundert hat, weil eigentlich sollte da ja der modernste Chip drin sein. Das heißt, es muss eigentlich an der Software gelegen haben. Und dass dann da bei Veröffentlichungen noch solche Probleme auftauchen, das könnten jetzt Kritiker sagen, ja, das passt ins Bild in den letzten Jahren. Und ich glaube, auch aus diesem Grund hat man sich jetzt mal hingesetzt und gesagt, okay, wir schauen noch mal auf das Design von Liquid Glass, wo ja auch viel Kritik da war. Aber wir arbeiten vor allem daran, dass das Betriebssystem leichter, flüssiger und schneller ist, wie sie auf der Konferenz gesagt haben. Und ich hoffe mal, wenn es dann rauskommt, dann merkt man das auch.
Ich persönlich kann dem also nicht so viel beisteuern, was das iPhone angeht. Ich habe das iPhone 12 Pro immer noch im Einsatz, habe mich da nicht getraut, iOS 26 zu installieren. Das läuft noch auf 18, weil ich so viel Angst vor dem Slowdown hatte, der mir da eventuell bevorsteht. Ich habe aber auch noch ein iPad. Da habe ich jetzt extra nochmal geklärt, welche Generation das ist. Das ist das iPad Pro 11 Zoll, zweite Generation mit dem A12Z-Chip. Ich glaube, das ist aus 2020. Bin mir nicht ganz sicher. Aber da habe ich aus Versehen, weil ich müde war und nicht gelesen habe, was ich da für ein Update mache. Ich dachte, es ist ein iOS 18 Update. Das kommt ja auch noch ab und zu immer noch für die Geräte, die noch auf 18 sind, kommen ab und zu neue 18er Versionen.
Sicherheitsupdates.
Ja, genau. Ich dachte, das wäre so eins. Ich habe aber aus Versehen auf diesem lieben alten iPad iPadOS 26 installiert. Und ja, ich sage immer, ich habe es halt geprickt damit, weil das Ding ist so laggy jetzt. Es hat vorher einwandfrei funktioniert, aber jetzt ist es halt so laggy, dass ich wirklich ein paar Gedenksekunden brauche, um nur Safari, also den Browser zu öffnen, um Tabs zu wechseln, Apps zu starten. Also es ist, allein das Anmelden am Anfang dauert ein paar Sekunden, weil es erstmal rumlaggt, wenn diese Code-Animation kommt. Also es ist eine Katastrophe.
Das ist, da frage ich mich halt auch, warum veröffentlicht man ein so weitreichendes System-Update, wenn man vermutlich intern auch schon gemerkt hat, es funktioniert nicht fehlerfrei oder es funktioniert nicht so flüssig, wie man es erwarten würde.
Da können wir jetzt diskutieren, ist das dilettantisch oder ist es Absicht, oder damit bewusst, ich mir endlich mal ein neues iPad kaufe? Ich halte beide Optionen für absolut realistisch, aber wir werden es nicht herausfinden. Sie haben aber versprochen, dass das mit iOS oder iPadOS 27 besser werden soll. Also sie sagen, auf den Geräten, auf denen jetzt iOS 26 läuft, soll dann auch weitestgehend iOS 27 laufen, beziehungsweise schon mit den iPhones, wenn wir konkret von iOS reden, kommt das sogar komplett hin, ne?
Ja, genau. Ich glaube, bei iOS, wenn wir jetzt schon in die Produktkompatibilität von der Software gehen,
mach mal einfach.
Bei den iPhones gibt es gar keine Änderung. Ab dem iPhone 11 bekommen alle Nutzer das neueste Betriebssystem. Das ist jetzt, glaube ich, aus 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, wir reden hier von sehr vielen Jahren Funktionsupdates für iPhones. Ich glaube, das ist vielleicht sogar schon ein neuer Rekord.
glaube,
Bei
was
iPads
Apple angeht,
hingegen,
ist es
ja.
ein neuer Rekord, ja.
Ja, gut, bei Apple natürlich. Bei Google weiß ich gar nicht, wie lange die ihre Geräte mittlerweile supporten. Aber es gibt ja gerade auch, wenn man dahin geht, bei einigen Android-Herstellern mittlerweile ganz, ganz lange Versprechen, Software-Updates nachzuliefern. Dementsprechend wäre es auch etwas kurios gewesen, wenn Apple jetzt sagt, wir gehen jetzt hier Schritte zurück und supporten noch 3 oder 4 Jahre,
Nee, also das ist ja
weil.
sowieso außen vor. 3 oder 4 Jahre, dann werden wir ja, ich meine, das iPhone 19, wir kriegen ja dieses Jahr, ich meine, das iPhone 11, wir kriegen ja dieses Jahr das iPhone 18, wenn man so möchte. Also wir haben ja eh schon 7 Jahre Support dann, ne?
Ja, das ist eigentlich schon ordentlich.
Ja. Die Frage ist dann natürlich nur, wie läuft es denn auf diesen Geräten?
Ja,
Und wenn
also
es
das.
halt eben so performen wird wie iPadOS 26 auf einem iPad aus 2020, da sehe ich das schwarz. Und das sollte ja eigentlich mehr Leistung haben als ein iPhone 11.
Ja, also sie haben ja beim iPad jetzt sogar die erste Generation, also das iPad 11 erste Generation mit dem, ich glaube, dann nur A12X. Das haben sie
Genau.
jetzt rausgenommen bei iPadOS 27. Aber deins bleibt drin und dazu muss man wissen, dein A12Z ist ja eigentlich nur ein gebinnter
Der
A12X
hat einen
gewesen.
GPU-Kern mehr, aber ich glaube, bei der CPU
Genau,
hat sich
ein
nicht wirklich
GPU-Kern
was.
mehr.
Es ist, ja.
Dementsprechend auch sehr eigenartig, warum diese GPU-Kern hier den Ausschlag gegeben hat. Aber zu eigenartigen Anforderungen kommen wir dann vermutlich noch bei WatchOS.
Ja, komm, dann
aber
mach's jetzt
gut.
direkt, dann haben wir's hinter uns.
Ja. Genau, also bei WatchOS 27 sieht die Sache dann, wir haben gerade Apple gelobt für den langen iPhone-Support. Bei WatchOS 27, also dem Uhrenbetriebssystem von Apple, sieht die Sache dann wieder etwas anders aus. Dort gab es bis zuletzt sehr lange, ich glaube über 5 Generationen Support. Und mit dem neuen Update schrumpft das Ganze auf 3. Das bedeutet, wer eine Series 8, eine Series 7 hat oder älter, der wird nicht das neueste WatchOS-Betriebssystem kommen. Notwendig wird die Series 9, die Ultra 2 oder die neueste Apple Watch SE 3. Ansonsten gibt es keine Updates mehr. Und das ist schon, da musste ich schon schlucken, als ich das gesehen habe. Woran das genau hängt oder woran das genau liegt, da können wir jetzt auch wieder stundenlang vermutlich spekulieren. Aber Nutzer, die so eine, ich sage jetzt schon fast alte, obwohl das ja noch gar nicht so alt ist, 3 Jahre oder 4 Jahre ist jetzt nicht so alt. Aber wer zum Beispiel eine SE Anfang 2023 gekauft hat, eine SE2, der ist nicht mehr im Support.
Eben, man muss ja auch beachten, dass diese Produkte nicht nur ein Jahr lang verkauft werden, teilweise.
Ja.
Also Lob bei den iOS-Versionen, mal unter dem Vorbehalt, dass es auch einigermaßen gut laufen sollte, was wir absolut nicht bescheinigen können und wovon wir auch zumindest anhand der Erfahrung von iPadOS 26 nicht ausgehen können. Aber warten wir mal ab, ob Apple da wie versprochen nachgebessert hat, beziehungsweise du kannst ja gleich mal beschreiben, was du auf deinem iPhone erlebst.
Aufgefallen ist mir tatsächlich nicht nur, dass einige Apps schneller laden, zum Beispiel Fotos, laden wie versprochen in der Fotos-App deutlich schneller. Aber was mir noch aufgefallen ist, und das sind die Sachen, die Apple auf der Keynote gar nicht erwähnt hat, das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass viele Apps jetzt ein Querformat haben, wenn man das iPhone herumdreht. Das war bis dato nur in einigen Apps der Fall. Mittlerweile haben das deutlich mehr Apps, ohne dass es Apple jemals angekündigt hat. Dann wurden an einigen Stellen die Designs auch verändert. Und was auch stimmt, was Apple ja auch angekündigt hatte, war, dass Apps ein bisschen schneller laden. Das kann natürlich jetzt so ein bisschen Confirmation Bias gewesen sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn man auch irgendwo draufklickt, dann ist schneller der Inhalt tatsächlich auch da. Aber ich konnte das jetzt nicht eins zu eins nachprüfen, weil ich kein anderes iPhone mit iOS 26 habe. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Apple hier ein bisschen an den Drehschrauben gedreht hat. Mein Eindruck ist, auch von der Entwickler-Beta generell, dass sie recht stabil ist. Ich nutze sie jetzt seit gestern. Dadurch, dass ich sie erst seit gestern nutze, konnte ich natürlich noch nicht alles testen. Zum Beispiel die neue Indexsuche, die Apple auch vorgestellt hat. Apple hat die Suche nochmal überarbeitet und die soll jetzt besser sein, die soll jetzt schneller sein, die soll jetzt mehr Sachen finden können. Das muss ja erst alles indexiert werden. In der Mail-App steht, wenn wir drin, das kann bis zu einer Woche dauern, bis alle meine Mails indexiert sind. Dementsprechend wird sich noch zeigen, ob die Suche jetzt so viel besser ist. Aber was man schon sagen kann, ist, dass selbst für einen Entwickler-Beta ist das Ganze schon recht stabil. Ich hatte jetzt keine Abstürze. Ich habe ab und zu natürlich den einen oder anderen Ruckler, aber das kann auch einfach eben nur davon kommen, dass wir in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium der Entwicklung in der Öffentlichkeit sind. Also bis September ist hier noch sehr viel Zeit und für gewöhnlich passiert da auch noch sehr viel. auch was das Design angeht. Apple hat das Design von Liquid Glass, hatten wir vorhin schon kurz erwähnt, wieder ein bisschen überarbeitet. Wir haben jetzt einen Schieberegler in den Einstellungen, wo ich sagen kann, wie viel Liquidität, wollte ich jetzt schon sagen, wie viel Transparenz möchte ich in meinem Glas haben.
Ja, muss ich das mal vorstellen, bei Apple einen Slider zum Anpassen des Designs. Ich glaube, das gab es noch nie in der Geschichte des Unternehmens.
Ich habe gedacht, ich bin hier bei Android, ne? Also was soll das denn? Nee, also ist positiv. Also das möchte ich Apple auch, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber auch hoch anrechnen, dass sie sich hier überwunden haben und mal Nutzern tatsächlich mehr als nur ein Ja oder Nein geben, was Liquid Glass angeht.
Apple hat das ja versprochen, ja, das wäre ein, sie bauen Devices that empower people and enrich their lives. Ja. Und ich denke, dieser Schieberegler, der bereichert dein Leben wie kaum etwas.
Ja, ich fühle mich sehr enriched. Danke, Tim Apple. Das ist, ja.
Nee, aber es ist auf der einen Seite natürlich bei solchen Beta-Versionen, bei solchen frühen Beta-Versionen, die ja nicht mal für die Öffentlichkeit, sondern nur für Entwickler freigegeben sind. Also man kann natürlich jetzt nicht hier anfangen zu kritisieren, es läuft nicht ordentlich, denn deswegen ist es eine Beta-Version. Also die Unternehmen sind da ja einigermaßen vor Kritik gefeit, was diese Sachen angeht. Auf der anderen Seite haben wir eben diese besondere Situation, und ich weiß gar nicht, ob wir das in der Geschichte von iOS schon mal hatten, dass dieses Update ja maßgeblich keine neuen Features bringt oder neue Funktionen oder neue Apps oder was auch immer. Also ja, auch ein bisschen was gibt es natürlich, was sich da getan hat, aber der große Gegenstand dieses Updates, das eigentliche Versprechen, ist ja einfach nur stabiler, flüssiger, besser, einfach nur das, was und iOS 26, KI. Dazu kommen wir noch, einfach nur das, was iOS 26 sein sollte, jetzt endlich in gut. Das heißt, das maßgebliche Feature dieses Updates, was man mit einem Beta-Test testen können sollte, wäre dann ja eben auch, läuft es denn tatsächlich besser, stabiler und flüssiger? Und generell erinnert diese ganze Geschichte ja ein wenig an macOS Snow Leopard. Denn das ist nicht das erste Mal, dass Apple generell so ein Update fährt, wo sie sagen, okay, wir bessern jetzt mal ein bisschen nach unter der Haube. Das gab es schon mal, und zwar beim Mac, wo dann halt eben, ich weiß gar nicht mehr, welches war das ja, macOS Leopard. Das war macOS
10.6.
Genau, 10.6. Das kam raus im Jahr 2007. Oh je, ist das lange her. Also im Jahr des iPhones. Und das hatte ähnliche Probleme, wie man sie jetzt eventuell iOS 26 attestieren konnte. Und dann haben sie Snow Leopard gebracht, ne? Also der Schneeleopard, der ist ganz getarnt, der ist unaufgeregt, da passiert nicht so viel. Ne? Der fügt sich nahtlos ein in die Winterlandschaft und sollte einfach nur nachbessern. Ich glaube, die hatten damals auch konkret damit geworben, dass es ja zero new features gibt mit diesem Update. Weil genau das war, was die Leute sich gewünscht hatten, weil es ein bisschen Polishing gebraucht hatte. Und na, jetzt waren wir mit iOS an einer sehr ähnlichen Position, und das ist da das maßgebliche Versprechen. Neben, du hast es schon angesprochen, KI.
Ja, also zero new features wäre ein bisschen fies zu sagen.
Nee, das stimmt,
Apple hat schon nicht die letzten Monate genutzt, genau, und hat einige Sachen auf den Weg gebracht. Aber halt vor allem im Bereich KI, was neue Funktionen angeht.
Du hast dich mit einer neuen Serie beschäftigt, die Apple angekündigt hat. Ich meine, das ist jetzt die wievielte neue Siri-Ankündigung in den letzten 2 Jahren, die wir hatten, weiß ich gar nicht. Aber es wird jetzt Siri AI geben.
Ja, aber ganz wichtig, das AI steht nicht für Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, sondern für Apple
Intelligence. Dann bin ich beruhigt. Okay, gut.
Ja, na, also.
Was hat es damit auf sich?
Genau, in dieser Siri AI stecken im Grunde die Verbindung, ich habe sie gerade schon, wie der Name auch schon sagt, die Verbindung zwischen dem alten Siri, also der alten Siri, der Sprachassistentin auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac, auf WatchOS, auf tvOS ja sogar und auf dem HomePod ist sie ja, plus Apple Intelligence, also Apples hauseigene KI-Modelle. Und wenn wir jetzt über das Wort hauseigen reden, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass seit Januar ein Deal mit Google besteht, wo Apple und Google zusammen ein KI-Modell entwickeln, beziehungsweise mehrere KI-Modelle entwickeln, die auf Gemini setzen, die aber bei Apple wiederum nicht komplett auf Gemini setzen, sondern sie haben das so erklärt auf der Keynote, dass sie ihre eigenen Modelle mit Geminis Modell ein Stück weit verschmelzen und ihre eigenen Modelle plus die von Google lizenzierten Gemini-Modelle zusammen sind dann die neuen Apple Intelligence-Modelle, die mit iOS 27 auf alle Endgeräte ausgeliefert werden.
Also sie sprechen ja ganz konkret von Apple Foundation Models. Ne? Also Foundation Models suggeriert ja eigentlich, dass sie da tatsächlich selber das Fundament gelegt haben, beziehungsweise dass sie da selbst ein eigenes Large Language Model haben oder mehrere sogar, es ist ja hier vom Plural die Rede, was dann natürlich nahelegt, dass Apple da selber etwas entwickelt hat und da auch selber irgendwie Urheber, also was heißt Urheberrecht, aber dass sie selber Urheber des Ganzen sind und dass sie die da die Fäden in der Hand halten. Und da von außen dann wieder drauf zu schauen und zu trennen zu können, okay, was davon ist jetzt Google? Was ist ein Google-Produkt und sie nehmen es vielleicht nur und setzen da ihren eigenen Stempel drauf, ohne irgendwas zu ändern? Inwiefern haben sie vielleicht tatsächlich was geändert oder haben sie sich einfach nur für sehr viel Geld Google-Expertise eingekauft und die Google-Ingenieure und Entwickler haben, Apples KI-Dumpster-Fire gelöscht. Wir wissen es nicht.
Genau. Es ist von außen für den Nutzer nicht beurteilbar, nutze ich jetzt tatsächlich etwas, was Apple in-house entwickelt hat, oder nutze ich jetzt mit dieser Funktion gerade ein Gemini-Modell, was Apple und Google zusammen entwickelt haben, oder nutze ich jetzt doch was Apple tatsächlich entwickelt hat. Das ist nicht für den Nutzer überhaupt nicht ersichtlich bei der Nutzung und ich glaube auch nicht, dass Apple das klarstellen möchte. Apple möchte, dass der Nutzer nur weiß, okay, ja, ich nutze jetzt hier irgendwie eine Mischung von Google und Apple-Modellen und das soll ganz gut sein. Ich glaube, das ist die Botschaft, die am Ende von dieser Vorstellung bei uns ankommen sollte. Wichtig ist dabei auch zu wissen, dass es wieder, so wie auch schon bisher, lokale Modelle auf dem iPhone geben wird. Da gibt es dann auch wieder bestimmte Anforderungen, bestimmte Funktionen. Dadurch, dass die Modelle größer geworden sind, gibt es nur auf bestimmten Modellen. Aber es wird auch wieder Modelle in der Cloud geben, die dann auf Rechenzentren, es gab jetzt Gerüchte, dass die Rechenzentren bei Google stehen werden und nicht bei Apple, aber dass die Daten dann eben in diesen Rechenzentren verarbeitet werden. Aber eben in dem bisherigen Private Cloud Compute. Und Private Cloud Compute, ich glaube, das sollte man dazu sagen, das ist Apples Modell von Datensicherheit bei KI-Nutzung. Die Daten werden angeblich nicht gespeichert, die Daten werden nicht für andere Zwecke benutzt, sondern nur für den Zweck der Verarbeitung in der Cloud sozusagen. Und das soll alles von unabhängigen Dritten, wer auch immer die sind, überprüft werden können.
Das heißt, Apple sagt nicht Trust Me Pro, sondern Trust jemand anderem Pro, der das nachgeprüft hat.
Ja, also ich kenne auch keinen unabhängigen Experten, der das für mich nachgeprüft hat. Ich kenne bisher nur Apples Aussage, dass das alles ganz sicher sein soll. Und in den letzten 2 Jahren gab es auch, soweit ich das im Kopf habe, keinen Skandal darum, weil dieses Private Cloud Compute gab es schon zur Einführung von Apple Intelligence und gibt es weiterhin, nur eben jetzt zusätzlich mit diesen neuen Apple Foundational Models, die ein bisschen oder vielleicht zu einem Großteil, das weiß man ja nicht, auf Google Gemini setzen.
Bisher ist es ja bei Apple Intelligence so, man kann das ja schon verwenden, das ist ja in erster Linie dann, also auf den Geräten, die sie unterstützen, das ist dann in erster Linie ein mehr oder minder fähiges, ja, kleines Sprachmodell, das auf dem Gerät selbst läuft, sofern das Gerät über genug Arbeitsspeicher verfügt. Aber man kann dem ja auch größere Aufgaben geben, wo es dann selber vielleicht den Prozess anstoßen würde, das Ganze auszulagern auf ChatGPT oder irgendein anderes externes Sprachmodell. Was dann ja auch immer nochmal eine Nutzerinteraktion benötigt. Also dann wird ja nachgefragt, hey, soll ich damit mal zu ChatGPT gehen mit dem Problem, mit dieser Aufgabenstellung? Das heißt, das wird dann ein Stück weit entfallen? Oder wie soll man das verstehen mit Apples eigenen Modellen?
Also ich habe mich das selber gefragt nach der Vorstellung, weil in der Vorstellung hat man nirgendwo diese, du hast ja gerade im Grunde die ChatGPT-Integration beschrieben, die es seit eineinhalb Jahren, glaube ich, in Deutschland gibt. Die hat man nirgendwo in dieser Vorstellung gesehen, einfach weil die neue Siri, und dazu kommen wir ja gleich, so viel stärker geworden ist. Apple konnte endlich die ganzen Funktionen, die man bisher zum Teil an ChatGPT ausgelagert hat, tatsächlich in den eigenen, beziehungsweise, ne, wenn ich eigen sage, meine ich jetzt auch immer die Gemini-Modelle, realisieren. Also Apple braucht, glaube ich, ChatGPT nicht und deswegen haben sie ChatGPT nicht mehr erwähnt. Aber ob diese Integration dann tatsächlich weg ist, das kann ich noch nicht bestätigen, weil ich noch die alte Siri auf meinem iPhone hier habe.
Ja, aus Gründen.
Aus Gründen.
Zu denen wir dann noch kommen werden. also was ich mich halt frage, bisher war das ja immer nochmal, ich habe es ja schon erwähnt, dieser zweite Schritt, den man gehen musste, das Ganze auszulagern. Und dann hatte man natürlich auch nicht mehr die Möglichkeit, konkret über das, was man ChatGPT gibt, dann vollständig auf das eigene Gerät zuzugreifen, beziehungsweise die Kontrolle zu geben, dass ChatGPT das iPhone dann in irgendeiner Art und Weise steuert. Also da war ja durchaus nochmal eine Trennebene dazwischen. Und da wäre halt die Frage, verschmilzt das eventuell? Also wird da nicht mehr explizit nachgefragt, wenn das Small Language Model auf dem iPhone etwas auslagert auf das Large Language Model auf irgendwelchen Apple-Servern.
Also für den Nutzer war die Trennung zwischen Apples eigenen Modellen in der Cloud und Apples Modellen auf dem iPhone, es gab keine Trennung. Das war die Trennung. Der Nutzer hat nie gemerkt, okay, wird das jetzt in der Cloud ausgeführt oder auf dem Gerät? Und ChatGPT hatte insofern auch, das war ja damals die Befürchtung, ich glaube, da hat sogar Elon Musk öffentlich gemeint, das geht ja gar nicht, ChatGPT Zugriff auf das iPhone zu geben. Aber tatsächlich, alles, was ChatGPT damals gemacht hat oder bisher auch noch macht auf den iPhones, ist, ChatGPT bekommt eine Anfrage, die Siri nicht bearbeiten kann und führt die dann genauso aus, wie er sie im Chat ausführen würde. Also gibt einfach nur eine Antwort zurück.
Genau, also
Zugriff auf Systemebene hatte ChatGPT nie.
Siri promptet quasi ChatGPT an, ne, ganz extern. Und das meine ich halt eben. Also diese externe Ebene wird dann ja entfallen. Falls es ein neues Problem, wie auch immer sich das ausgestalten sollte, geben wird, dass das Small Language Model auf dem Gerät nicht erledigen kann und das auslagern möchte, dann wird es jetzt nicht mehr, also zumindest stelle ich mir das so vor, dann wird es jetzt nicht mehr fragen, hey, soll ich damit zu ChatGPT gehen und dann dem das halt prompten, sondern es wird es einfach vielleicht auch mit mehr Details, und das ist halt die Frage, an die Apple-Server geben.
Ja, also in der Lage wäre Siri auf jeden Fall.
Der HomePod hat gerade hier einmal zu laut Siri gesagt.
Okay, alles gut.
Komische Musik. Ja, das ist immer die Gefahr, wenn man über die, deren Namen nicht genannt werden darf,
spricht. Deswegen habe ich keine Siri bei mir.
Ja, das ist ja auch noch eine Frage. Apropos, jetzt habe ich das alle Ding angesprochen. Ich habe da so einen HomePod stehen im Wohnzimmer. Es ist mit Abstand schlechteste Apple-Produkt, das ich jemals gekauft habe. Also es ist ein fantastischer Speaker, aber es ist ein unvorstellbar schlechter Smart-Speaker, was natürlich daran liegt, dass er nicht smart ist, weil er auf Siri zugreift. Ich auch das Gefühl habe, dass sie mit jedem Update, das da irgendwann kommt, die Spracherkennung nochmal irgendwie verschlechtert. Also dann sagst du ihr halt, mach das Licht in einem Zimmer an, und dann antwortet sie nach ein paar Minuten ist übertrieben, mit, ich spreche jetzt lauter, und du denkst dir nur so, hä? Nun, ja. Wäre auch die Frage, was kommt da Neues? Kriegen wir irgendwann mal einen HomePod mit einer vernünftigen Siri? Möchte man das überhaupt? Das ist natürlich auch wieder eine Frage, die man sich dann beantworten muss. Kurze Exkursion, weil sich das Ding selbst gemeldet hat.
Ja. Also grundsätzlich, ja, also ich kann auf die Frage auch gerne eingehen.
Go ahead.
Ja, sehr gerne. Also es gibt natürlich aktuell nur Gerüchte dazu, weil Apple selbst hat noch nichts zum HomePod oder auch, ich glaube, zu tvOS gesagt, was hier immer so ein bisschen zusammenhängt, weil das beides zum Smart Home bei Apple dazugehört. Aber es gibt jetzt ja schon länger und eigentlich schon seit, ja, ich will es nicht sagen, seit fast 2 Jahren, aber ich glaube auf jeden Fall seit 1,5 Jahren sehr, sehr deutliche Gerüchte, dass Apple diese KI Siri, die ja jetzt vorgestellt wurde, endlich final, auch in das Smart Home bringen möchte. Dementsprechend ist davon auszugehen, jetzt wo diese KI Siri und die ersten Entwickler Beta haben ja die neue Siri, wo man sieht, sie funktioniert halbwegs oder sogar gut, dass diese dann auch in einen neuen HomePod reinkommt oder einen neuen TV, Apple TV. Das ist ja dann ein logischer nächster Schritt. Ich denke, damit kann man dieses oder nächstes Jahr bestimmt noch rechnen.
Vielleicht kommen da endlich mal neue Smart Home Geräte im Herbst. Nee, würde ich dann auch von ausgehen, wenn dieses Rollout funktioniert. Was dann aber natürlich, falls diese Geräte in Europa erfolgreich sein sollten, bis dahin geklärt werden müsste, ist inwiefern diese Apple Intelligence, nein, und jetzt bist du hier wieder ganz still. Ach, meine Güte, ist das schlimm. inwiefern die neue Sprachassistenten, deren Namen ich nicht mehr nenne, ich hätte das ausschalten sollen vorher, ne? Inwiefern sie denn bis zum Herbst in der EU verfügbar sein wird, wenn das Update dann offiziell auch erscheint, oder inwiefern das vielleicht viel zu verfrüht ist, damit dann schon zu rechnen. Denn Apple hat dann sogar schon in der eigentlichen Präsentation, das war ja wieder ein voraufgezeichnetes Video, haben sie schon im Nachgang an die ganzen KI-Funktionen, die vorgestellt wurden, was halt eben maßgeblich die neue Siri ist. Wir können vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, was sie dann eigentlich konkret machen soll. Sie haben ja auch einige Beispiele geliefert, aber sie haben dann schon gemeint, das kommt leider nicht für Nutzer in der EU und in China. Und bei der EU haben sie dann auch ganz konkret der EU-Kommission wieder die Schuld gegeben, beziehungsweise es gab dann im Pressebereich von Apple, also ich meine jetzt die Website, wo sie ihre ganzen Pressemitteilungen veröffentlichen, gab es in den EU-Ländern dann eine Pressemitteilung mehr als in den anderen Ländern. Und da hat Apple dann doch recht offensiv, möchte ich fast sagen, Stellung bezogen zu dem ganzen Thema. Ich lese das vielleicht einfach mal vor, wenn ich es denn jetzt finde. Ich dachte, ist es hier nicht. So, gefunden. Ich dachte schon, sie haben es irgendwie wieder weggenommen. Wir sind sehr enttäuscht, dass unsere Nutzerinnen in der EU Siri AI auf dem iPhone oder iPad nicht nutzen können, wenn wir unsere neue Softwareversion später in diesem Jahr veröffentlichen. Wir hoffen, Siri AI bald auch in der EU anbieten zu können und werden weiterhin mit den EU-Regulierungsbehörden an einer Lösung arbeiten. Da sie sich jedoch weigern, konstruktiv mit uns auf Lösungen hinzuarbeiten, die Datenschutz und Sicherheit gewährleisten, können wir derzeit keinen Zeitplan für die Verfügbarkeit von Siri AI in iOS und iPadOS in der EU nennen. Und das liest sich jetzt erstmal wie ein generisches Statement, aber das ist, würde ich sagen, schon ein Wording, das in dieser Schärfe direkt in einer Pressemitteilung im Nachgang zum Event auch für Apple ein Novum darstellt.
Also für Apple ist das eine deutliche Eskalation gegenüber, wie Apple bisher gegen die EU-Kommission, ich werde sie sagen, gekämpft, aber agiert hat. Oh. Der Twist zwischen Apple und der EU-Kommission geht ja schon ein bisschen länger zurück, gerade was KI betrifft. Dazu muss man wissen, dieser ganze Zwist kommt daher, weil es in der EU das sogenannte Gesetz über digitale Märkte gibt. Und das, wenn man es sehr vereinfachen möchte, sagt einfach nur aus, hey, wenn du eine marktbeherrschende Stellung hast, weil du sehr viele Zugänge da bietest als Unternehmen, wie zum Beispiel iPhones, da ist ja ein Zugang, um auf den Markt zuzugreifen, dann musst du dich an bestimmte Auflagen handeln, an strenge Auflagen. Und diese Auflagen sagen dann, naja, alles, was du anbietest, muss auch anderen Unternehmen zur Verfügung stehen, sodass der Kunde theoretisch zwischen mehreren Unternehmen sich aussuchen kann, welches er benutzt für bestimmte Dienste. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, in der Realität bedeutet das aber nur, und ich mache es jetzt hier direkt mit einem Siri-Vergleich, wenn Siri aufs iPhone zugreifen darf, so wie es jetzt zugreifen darf mit Siri AI, dann muss das auch ein anderer KI-Agent tun dürfen. Das ist alles sozusagen, was das Gesetz über digitale Märkte verlangt. Und das ist auch sehr viel. Apple findet das nicht cool. einfach aus unterschiedlichen Gründen. Also Apple selber sagt, das hat vor allem Datenschutz und sicherheitsrelevante Aspekte, weil man damit natürlich ChatGPT oder Claude, wenn sie das nutzen wollen würden, würde man ja voll Zugriff auf das iPhone geben und auf die Daten des Nutzers. Die EU-Kommission sagt aber, naja, findet halt einen Weg, um das irgendwie hinzukriegen. Und in diesem Zwist jetzt hat die EU-Kommission dann am Ende halt in einer internen Vorbesprechung mit Apple gesagt, naja, so wie ihr das plant, geht das eigentlich nicht. Und Apple hat daraufhin jetzt dann eben in diesen Modus geschalten, tatsächlich sehr, sehr stark, wir haben es ja gerade hier gehört, gegen die EU ins Feld zu fahren. Und es war ja nicht nur dieses Pressestatement, was du gerade vorgelesen hast, wo der Softwarechef Craig Federighi, der ja auch iOS vorgestellt hat auf der WWDC, was gesagt hat, sondern wenn man zeitgleich ein paar Stunden nach Cupertino geflogen ist und dort anwesend gewesen wäre, hätte man mitbekommen, wie der Marketingchef, Joss Wozniak, glaube ich, heißt er, ebenfalls vor Journalisten über die EU sich auslässt und das Ganze auch nochmal aufrollt. Also wir haben tatsächlich eine Keynote gehabt, in der am gleichen Tag von zwei Vice Presidents, also von zwei Chefs, einmal für Software und einmal für Marketing, vor Journalisten hart gegen die EU ausgeteilt wurde. Und das ist schon in der Stärke, wenn man das in dem Kontext betrachtet, eine ordentliche Steigerung. Und es scheint aktuell nicht so zu sein, dass es bis Herbst, um die Eingangsfrage zu beantworten, aufgelöst werden kann.
Nun, du hast eben das Beispiel mit ChatGPT genannt, das dann ja theoretisch vollen iPhone-Zugriff erlangen möchte. Da muss man natürlich dazu sagen, die EU fordert ja gar nicht, dass Apple ab Werk ChatGPT freien Zugriff auf das komplette iPhone gibt, sondern nur, dass, wenn das iPhone eben auf fähige KI-Modelle zugreifen soll, dann sollen sich die Nutzer bitte aussuchen dürfen, welches KI-Modell das sein soll. Also es geht einfach nur um Wettbewerbsrecht. Wenn sich der Nutzer nicht dafür entscheidet, ChatGPT den Zugriff auf das iPhone zu geben, dann wird er den auch nie haben. Also zu sagen, dass die EU da pauschal den Datenschutz auf dem iPhone tangiere, das ist ein Framing, würde ich jetzt behaupten. Aber auch unabhängig von diesem Beispiel, vielleicht können wir ja mal noch ein paar Punkte nennen, an denen deutlich wird, was diese EU-Regeln, wenn man sie so nennen möchten, in der Vergangenheit schon bewirkt haben. Denn das wirkt jetzt in diesem Fall hier vielleicht wieder ein bisschen abstrakt, aber es ist ja durchaus schon so, dass wir in Apples Geschichte sehr viele Zugeständnisse an die Nutzer hatten, die wir nur in der EU hier exklusiv genießen oder die halt einfach über den, ja, Brüssel-Effekt, so heißt der ja, weltweit zur Verfügung stehen, weil die EU das Ganze forciert hat. Also klar, das naheliegendste ist natürlich der USB-C-Anschluss. Kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Es gibt ja auch durchaus einige Apple-Nutzer, die lieber bei Lightning geblieben werden. Aber dass die iPhones auf USB-C setzen, das liegt einfach daran, dass die EU das entsprechend vereinheitlicht hat. Oder wenn wir uns die Software der Geräte anschauen, dass es inzwischen möglich ist, aus der iMessage-App, also der normalen Messages-App, auch nicht SMS an Android-Smartphones zu schicken. Solche Geschichten, dass wir auf der, dass wir auf iOS generell die Möglichkeit haben, inzwischen nicht nur über unseren App-Stores Apps zu laden, sondern auch über Drittanbieter-App-Stores. Und da hat Apple sich ja auch echauffiert vorher sondergleichen, dass iOS in seiner inhärenten Sicherheit angegriffen wäre, sofern diese Drittanbieter-App-Stores zugelassen werden. Und darum ist es auch sehr still geworden, oder?
Ich glaube aber, man muss dazu tatsächlich aber auch sagen, dass ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass iOS angegriffen wird, sondern ich glaube vor allem, dass durch die Sachen Apples Gewinnmarge angegriffen wird.
Ja, und dann also, ist genau, und dann wird halt immer schnell die Frage, also natürlich, das sind alles börsennotierte Konzerne, die haben insbesondere ein Ziel, das ist Gewinnmaximierung. Und dann ist natürlich die Frage, sind Sicherheit und Datenschutz nicht eventuell sehr nützliche Feigenblätter, hinter denen man monetäre Interessen verstecken kann?
Ja. Das macht Apple, glaube ich, sehr gerne, ohne jetzt dem Konzern zu sehr etwas vorwerfen zu wollen. Aber es ist zumindest mein subjektiver Eindruck, dass Apple sich schon sehr gerne dahinter versteckt. Also das hat man jetzt gerade im Bereich KI sehr oft gemerkt, dass dann gesagt wurde, wie sollen wir das denn umsetzen? Wie sollen wir denn zum Beispiel jetzt in diesem konkreten Fall, wir können ja wieder über den konkreten Fall mit Siri AI reden, da hat Apple zum Beispiel gemeint, wenn wir da jetzt Vollzugriff drauf geben würden, ja, weil wenn der Nutzer sich dazu entscheidet, ChatGPT als Modell zu benutzen, dann hätte das Modell natürlich den Zugriff. ChatGPT könnte dann, würde zumindest die Daten bekommen und die auf dem iPhone des Nutzers sind. Und dann ist halt die Frage für Apple, zumindest so wie sie es immer darstellen, was passiert dann, wenn das ein KI-Agent ist, der jetzt nicht so trustworthy ist? Ja, was ist, wenn das so ein kleineres KI-Modell ist, was dann vielleicht eher Leute seiner Daten einfach nur berauben möchte und sie dann für andere Zwecke missbraucht? Das sind dann Sachen, die Apple anführt. Da muss man aber dazu auch sagen, was auch die EU, ich glaube, gegenüber Reuters gestern nochmal gesagt hat, war dann wir verbieten es Apple ja nicht. Apple hat einfach nur, war einfach nur nicht in der Lage, eine Lösung zu finden, sozusagen. Ne? Und die Lösung, die Apple vorgeschlagen hat, und dazu sind noch nicht alle technischen Details bekannt, aber Apple hat in der Presseerklärung, die du vorhin noch vorgelesen hast, gesagt, wir haben die EU-Kommission vorgeschlagen, wir machen einen Zwischenhändler in iOS rein, der die Daten dann an die KI-Systeme weitergibt. Aber den wollen wir erst innerhalb von 18 Monaten einführen und so lange sollte wohl nichts passieren. Und deswegen hat die EU-Kommission gesagt, nee, wir geben euch jetzt keine Ausnahme für 18 Monate, ihr führt das bitte, wenn dann, sofort ein. Ja, und was dann passiert, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, Apple hat sich dafür entschieden, einen Krieg fast schon mit der EU-Kommission deswegen anzufangen. Wir sind mal gespannt, wie es hier dann noch weitergeht, weil es gibt ja noch andere Funktionen, die nicht in der EU verfügbar sind, wie zum Beispiel das iPhone Mirroring, also das Übertragen des iPhones auf den Mac, damit ich das iPhone dann auf dem Mac steuern kann. Das gibt's auch weiterhin nicht in der EU. Auch hier ist die Frage, liegt das wirklich an der EU oder liegt das wieder an Apple? Aber auch hier hat Apple Datenschutzbedenken geäußert.
Ja, es ist, im Endeffekt wäre es halt so, dass diese Fähigkeit natürlich, so wie Apple sie vorsieht, nur auf einem Mac funktioniert. Und die EU würde sich dann halt wünschen, dass Apple in dieser Rolle als mit seiner marktbeherrschenden Stellung plattformneutral ist. Das heißt, ein solches Feature müsste, wenn es angeboten wird, auch für Windows oder meinetwegen Linux, für andere Betriebssysteme zur Verfügung stehen. Vielleicht in die Richtung, vielleicht auch in die andere Richtung. Ja, dann muss ich bitte auch das Android-Phone mit meinem Mac steuern können, wenn Android denn so eine Funktion unterstützen sollte, irgendwann einmal. Aber ich glaube...
Letzteres ist tatsächlich vermutlich nicht der Fall, weil es gibt ja immer diese Confusion tatsächlich, was genau fällt denn unter den DMA? Und unter DMA fällt Apple nicht als Unternehmen, sondern tatsächlich nur bestimmte Plattformen wie iOS, iPadOS und nicht etwa macOS. Das heißt, wenn man sich so etwas anguckt, muss man immer im Hinterkopf behalten, der Mac, der fällt nicht unter den DMA, also unter das Gesetz für digitale Märkte, und dementsprechend wird der Mac auch Siri AI bekommen. Tatsächlich.
Stimmt, weil die starten ja auch noch. Ja, einfach weil die EU irgendwann einmal, ja, man kann natürlich jetzt sagen, willkürliche Grenzen, aber irgendwo muss man Grenzen ziehen, irgendwelche Grenzen gezogen hat. Ab diesem Stand in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, ist das jeweilige Projekt, das Programm, das Produkt marktbeherrschend, und bei macOS sind die Marktanteile nicht groß genug, bei iOS sind sie es.
Genau, es gibt, glaube ich, konkrete Nutzerzahlen, die erreicht werden müssen, und dann gibt die EU-Kommission bekannt, hey, deine Plattform ist soeben ein Gatekeeper geworden, also ein Torhüter ist, glaube ich, das deutsche Wort dafür, oder Torwächter, und dann bekommst du eine Nachricht von der EU-Kommission, hey, pass mal deine Sachen an, wenn sie irgendwas sehen, dann hast du Zeit, die Sachen anzupassen, und wenn du es nicht machst, dann wird die EU-Kommission sauer.
Gut, und jetzt muss man natürlich auch noch bei dieser ganzen Ebene vielleicht aufdröseln, dass... Das ist natürlich leicht zu einer Verwechslung zwischen Pro-Consumer, also ne, aus Sicht der Konsumenten mag es natürlich erst einmal einleuchtend sein zu sagen, ja, ich möchte aber diesen Datenschutz haben. Ne. Ich möchte aber den Datenschutz des Walled Gardens bei Apple haben, des geschlossenen Betriebssystems. Und davon profitiere ich ja. Und das mag im Einzelfall in der Momentaufnahme vielleicht stimmen. Es ist aber natürlich im Interesse der EU, für die eigene Bevölkerung der EU-Länder auch durchzusetzen, dass das Wettbewerbsrecht gewahrt bleibt. Beziehungsweise, wenn man ganz stumpf sein möchte, die freie Marktwirtschaft und der freie Markt, der sollen aufrecht erhalten bleiben. Bedeutet eben auch, dass es tatsächlich einen fairen Wettbewerb gibt zwischen den verschiedenen Unternehmen, denn diesen fairen Wettbewerb, den wollen wir ja, um für die Konsumenten das Beste zu erreichen, nämlich Innovation und niedrigere Preise. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, also ursprünglich. Inzwischen wurde das Ganze vielleicht ein bisschen zweckentfremdet, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ursprünglich sollte der freie Markt und die Marktwirtschaft, die sollten ja genau das bringen. Also vielleicht nicht komplett frei, wir haben soziale Marktwirtschaft, aber diese marktwirtschaftlichen Prinzipien des Wettbewerbs, so. Geht jetzt zu weit. Aber genau diese Prinzipien sind natürlich unterminiert, falls wir Monopolstellungen haben oder so massive Vormachtstellungen wie zum Beispiel iOS oder Android, sie halt haben im Smartphone-Markt als Betriebssysteme, dass ein oder zwei Hersteller tun und lassen können, was sie eigentlich möchten, weil die Nutzer sowieso gefangen sind in diesen Prozessen. Und dass das nicht gut ist für die Konsumenten, das müssen wir, denke ich, nicht erklären. Und dann wird halt gerne von Apple das Datenschutzargument ausgespielt, wo die EU eigentlich einen Wettbewerbsfall aufmachen möchte. Und das sind eigentlich zwei verschiedene Ebenen, die da bewusst ja vermischt und verwechselt werden, würde ich behaupten.
Ja, das sind alles gute Punkte, über die man mal nachdenken sollte. Ich würde aber vielleicht mal einen Schritt zurückgehen zu Siri AI selbst, ja, bevor wir jetzt hier mit den großen philosophischen Fragen über, ist der Kapitalismus gut und wie macht man den am besten?
Die werden wir nicht lösen. Die werden wir, glaube ich, nicht lösen, genau, in diesem Podcast.
Ich glaube, das führt auch ein bisschen zu weit. Da könnte man auch ein bisschen über AMD und Nvidia hier philosophieren. Aber gehen
Herrlich.
wir doch zu Siri AI zurück. Denn Siri AI, das haben wir ja vorhin schon erklärt, das ist Siri plus Apple Intelligence. Und dadurch bekommt Siri Zugriff auf die ganzen KI-Modelle, die Nutzer bisher schon nutzen könnten. Aber dadurch, dass Apple Intelligence ja sehr erneuert wurde mit diesen Gemini-Modellen, ist Apple Intelligence auch deutlich, deutlich fähiger geworden und gleichzeitig Siri auch. Und da gibt es dann eine ziemlich große Reihe an Sachen, die Apple jetzt, ich will fast schon sagen, nochmal angekündigt hat, denn Apple hatte bereits vor 2 Jahren große Siri-Neuerungen angekündigt und jetzt im Grunde nochmal vorgestellt, ohne zu erwähnen, naja, das haben wir vor 2 Jahren schon mal vorgestellt. Das bedeutet, Siri wird jetzt in der Lage sein, genauso wie die KI-Modelle selber, auf eine interne Suche zuzugreifen, also auf Personal Context des Users zuzugreifen. Das bedeutet, Siri kann Kalendereinträge nachgucken, in Nachrichten schauen, in Mails schauen, ich glaube auch in Dateien gucken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, Siri kann tatsächlich einfach auf den Speicher zugreifen und da drin rumwühlen und gucken, was der Nutzer zu einer Anfrage drin hat. Dann, Siri kann das iPhone jetzt endlich steuern. Das bedeutet, eine App-Steuerung per App-Actions wird es geben. Siri kann also beispielsweise sofort die E-Mail-App öffnen und eine E-Mail, die man gerade in dem Gespräch vorbereitet hat, reinkopieren. Vielleicht auch absenden, das weiß ich nicht, aber wäre bestimmt
Bestimmt.
technisch möglich. Ob man das möchte, dass Siri sofort eine E-Mail auch abschickt, ist dann nochmal eine andere Frage. Und gleichzeitig wird Siri auch noch die Fähigkeit haben, auf den Bildschirm selbst zuzugreifen. Also Siri kann dann, was hier aktuell schon der Fall ist, einen Screenshot machen und dann sehen, okay, das macht der Nutzer gerade. Der Nutzer schaut sich gerade Handtaschen an oder der Nutzer schaut sich eine Grafikkarte an, wenn man irgendeine Frage stellt. Wenn
Genau,
man zum Beispiel
also.
eine Frage stellt, hey, wo kriege ich das her? Dann kann Siri auf den Bildschirm gucken und sehen, was sehe ich eigentlich gerade.
Ja, also meine erste Reaktion, als ich dieses Feature gesehen habe, war auch so, oh, das ist ja quasi Recall für iOS, also das, was Microsoft mit Copilot vorhatte, was da man ja nie gab. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass Siri nicht permanent auf den Bildschirm des Nutzers schaut und beobachtet, was macht er denn da, sondern ich kann sie halt gezielt anstoßen, das zu tun. Also wenn ich sie nicht frage aktiv, hey, was sehe ich da auf meinem Bildschirm oder wo ist das? Ne, ich sehe ein Foto und frage sie, wo ist das? Und dann erkennt sie es vielleicht anhand ja, irgendwelcher Indizien auf dem Foto, welcher Ort das sein könnte. Oder vielleicht ist es auch einfach in den ja, Exif-Daten des Fotos hinterlegt. Aber sie kann sich dann halt eben anschauen, was auf dem Bildschirm ist, wenn ich sie darum bete.
Genau, Siri schaut dann einfach einmal kurz auf den Bildschirm. Im Gegensatz zu Recall, korrigiere mich da gerne, wenn ich richtig, wenn ich falsch liege, wo einfach dauerhaft, wo Microsoft dauerhaft Screenshots vom Bildschirm machen wollte, damit man sozusagen eine Historie hat, was hat man denn die letzten Tage und Stunden gemacht und darauf zurückgreifen kann über die KI. Das ist hier nicht der Fall. Siri macht nicht dauernd Screenshots. Siri schaut halt mal auf den Bildschirm, wenn Siri vermutlich denkt, okay, jetzt könnte ich diesen zusätzlichen Kontext gebrauchen, was der Nutzer gerade tut. Aber auch hier, entweder wird das Ganze lokal verarbeitet oder in die Cloud geschickt und in der Cloud verspricht Apple ja, die Daten werden nicht gespeichert und sie werden nur für die Anfrage genutzt, das heißt auch nicht für andere Trainingszwecke verwendet. Das sollte man da auch im Hinterkopf behalten, falls man da Sorge um seine Daten hat. Und solange Apple das einhält, habe ich persönlich damit beispielsweise auch weniger ein Problem. Aber das muss natürlich jeder am Ende für sich selber entscheiden.
Ja, und das ist auch wieder die Frage des Vertrauens da. Ne?
Ja, da. Aber so sehr wie Apple um Datenschutz kämpft, nein. Das wird noch zu sehen sein. Ich bin sehr gespannt, was es mit diesen Expertenberichten, die wir vorhin erwähnt haben, auf
Ja.
sich hat. Das haben sie ja offensiv auf diese Keynote als dritten Punkt gehabt, der einem so Vertrauen schenken sollte. Ich bin da mal gespannt, wie das genau aussehen soll. Weil sowas habe ich jetzt von Claude oder OpenAI, von Anthropic meine ich, noch nicht irgendwie gehört, dass man da
Naja, es,
gesagt bekommt, wie die Daten verwendet werden.
es, es setzt halt eventuell auch schon eine Idee oder es gibt vielleicht eine Idee für eine Hürde, die Apple setzen kann, falls dann eben tatsächlich irgendwann die Drittanbieter Sprachmodelle auf iOS Einzug halten können. Also dass Apple sagt, ja klar, dürft ihr gerne machen, aber ihr müsst halt unabhängig von unabhängigen Expertengremien bestätigt haben, dass Datenschutzbedenken aus der Welt geräumt sind.
Und es ist die Frage, ob da die EU dann wieder mitmacht.
Ja.
Ne? Weil wären theoretisch eine Vorgabe, um an dem Markt teilnehmen zu dürfen. Und ich glaube, da zumindest so wie die EU-Kommission das Gesetz über digitale Märkte gerade auslegt, das kann sich ja mit einer anderen EU-Kommission auch ändern, aber aktuell ist es so, dass sie den recht streng, glaube ich, auslegen und sagen, naja, du darfst jetzt, Apple darf kein Unternehmen Vorgaben machen, sondern sie müssen diesen Zugang einfach nur technisch ermöglichen. Und ob das Unternehmen Zugang dann nutzt, ist ihnen selber überlassen, aber Apple darf jetzt nicht anhand von fast schon willkürlichen Maßstäben entscheiden, wer bekommt den Zugang. Auch wenn die vielleicht im besten Interesse der Nutzer sind.
Ja, vielleicht auf, ja, also vielleicht kurzfristig, aber langfristig für die produktstrategische Situation weiß man, also das ist immer schwierig, das abzuwägen. Aber da muss ich auch wieder an die alternativen App Stores denken, die ja in der EU inzwischen möglich
Stimmt.
sind. Da gab es ja am Anfang auch sehr krasse Hürden, wo sich dann wieder gerieben wurde, okay, erfüllt das jetzt die Anforderungen der EU, oder sind die Hürden im Endeffekt so hoch, dass dieses Angebot de facto nicht nutzbar ist.
Ja.
Und ich glaube, diesen Weg wird da Apple auch gerne wieder gehen. Also ich glaube nicht, dass sie da versuchen, jetzt Reibereien zu vermeiden, sondern die werden da weiter versuchen, möglichst nah bei
Ja.
ihrem Ideal, bei ihren Wunschvorstellungen zu bleiben, was das angeht, und im Zweifelsfall sich dann auch nicht scheuen, ja, die Nutzer gegen ihre EU-Kommission aufzuwiegeln.
Gut, ich meine, ist auch vermutlich in deren Interesse. Ich glaube, sie haben einige Milliarden an Google jetzt über mehrere Jahre vorzuüberweisen für diesen Gemini-Deal. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch in deren Interesse, dass diese KI-Modelle in irgendeiner Form zum Wachstum der iPhone-Umsätze beitragen langfristig. Dementsprechend, ja, ist vermutlich anzunehmen, dass sie da hohe Hürden setzen wollen. Aber irgendwie müssen sie da mit der EU-Kommission auf einen Tisch kommen, weil ansonsten wird es in der EU Siri AI halt erstmal nicht geben. Und die EU wird zwar nicht extra als Markt ausgewiesen, aber Europa hat, glaube ich, schon einen Anteil von über einem Viertel an Apples weltweiten Umsätzen. Und je nachdem, wie sich KI entwickelt, und da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein, ich glaube, wir sind auch vielleicht geteilter Meinung, aber es kann schon irgendwann zu einem Faktor werden, wonach sich Kunden richten. Ist aktuell natürlich noch nicht der Fall, soweit würde ich nicht gehen. Aber kann in den kommenden Jahren auf jeden Fall bestimmt, vielleicht, eventuell, ein Faktor werden.
Gut, und dann haben wir natürlich auch die Situation, auch ein sehr großer Markt für Apple traditionell ist ja China. Und da wird die neue Siri AI auch
Ja.
nicht starten. So.
Ja, China ist ja nochmal ein ganz anderes Pflaster. Also China wurde, China. Ja, also China ist nochmal ein anderer Problembereich für Apple in dem Sinne,
So China gerade als
weil,
Problembereich bezeichnet.
ja, vielleicht sollen wir es aber neu definieren. Das ist ja. Naja, für Apple selbst ist China schon irgendwo eine Herausforderung, kann man es auch nennen.
Ja, okay.
Weil China ist ein riesiger Markt. Aber China hat sehr viele eigene Smartphone-Anbieter, die Apple die Dominanz streitig machen. Und diese KI-Funktionen wiederum, wenn man jetzt nur auf die KI-Funktionen schaut, sind auch nochmal eine eigene extra Herausforderung. Apple hat ja offen weltweit sozusagen verkündet, in China kommt später, da arbeiten wir gerade nur durch regulatorische Hindernisse, hat aber selber keine Presseerklärung dazu veröffentlicht, wo die chinesische Regierung angegriffen wurde, im Gegensatz zur EU. Und das liegt daran, also würde ich jetzt mal in den Raum stellen, weil China und die EU anders an diese an diese KI-Regulierung rangehen. In China ist das Hindernis für Apple tatsächlich, dass KI dort wirklich reguliert wird. Bei uns ist ja gar nicht die KI-Regulierung für Apple das Problem, sondern der Marktzugang. Dass die EU eine Einschränkung vom Wettbewerb sieht, wenn Apple das so einführen würde. In China wiederum müssen die KI-Modelle, die Apple verwenden möchte, eigentlich von der Regierung approved werden, also genehmigt werden. Und dafür kann man auch mit örtlichen Unternehmen zusammenarbeiten, die einen dabei unterstützen. Aber dementsprechend dauert die Umsetzung trotzdem länger, weil gewisse ich weiß nicht, ob das Wort Zensur zu stark ist, aber gewisse Mechanismen eingebaut werden müssen, die verhindern, dass bestimmte Suchanfragen erfolgen können. Das ist in China die
Gut, es
Herausforderung.
gibt
Also einerseits, dass man die Modelle anpassen muss, aber andererseits, dass sie auch noch genehmigt werden müssen.
die Regulierung des generellen AI-Themas in China bezieht sich ja nicht nur auf Zensur. Ich denke, das Wort ist da schon passend. Es gibt ja noch ganz andere Dinge, die da reguliert werden. Aber ja, das zum einen, da würde ich dir zustimmen. Zum anderen, ich glaube, Apple würde sich auch nicht trauen, die chinesische Regierung so anzugehen, wie sie das jetzt bei der EU machen, weil sie ja wissen, dass damit anders umgegangen würde. Genauso wie sie auch mit der US-Regierung anders umgehen als mit der EU-Kommission.
Ja, ja. Also ich meine, die EU-Kommission, also die EU, die hatte gar keine Hebel, Apple zu verbieten, iPhones einzuführen. Das Einzige, was beim DMA passieren kann, wenn Apple dagegen verstößt, also sie real jetzt auf den Markt geworfen wird, ohne eben, dass diese Zugänge für die anderen Unternehmen da sind, sind halt Strafen. Also empfindliche Geldstrafen, ja, ich glaube bis zu 10% vom weltweiten Umsatz, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, also dafür müssen sie es dann schon sehr lange sehr falsch machen und komplett jegliche Zusammenarbeit mit der EU, aber das fängt erstmal sehr niedrig an und kann dann aber wirklich empfindlich werden, ja.
Genau, aber das ist auch alles schon. Also ich glaube, es gibt da noch eine Klausel, wo die EU-Kommission geeignete Maßnahmen ergreifen darf als allerletzten Schritt. Was das bedeutet, weiß halt niemand, weil das Gesetz viel zu neu dafür ist. Aber ich glaube, in China wäre man dann vielleicht auch schon schnell, also ich kann mir gut vorstellen, dass die chinesische Regierung mehr Möglichkeiten hat, Apple bei Verstößen oder bei Agieren gegen die Regierung Einhalt zu
bieten,
als es die EU-Kommission kann.
Ja, genau. Also ein Stück weit vorausahmen, eilender Gehorsam, den wir hier in der EU nicht haben. Und das ist eigentlich etwas sehr Gutes. ich denke, damit wäre das Apple AI-Thema dann aber zu Genüge ausdiskutiert, also, zumindest auf Basis dessen, was wir aktuell schon wissen oder glauben zu wissen.
Ich glaube, man sollte noch, wenn wir jetzt von Siri AI kurz weggehen und nochmal einen Schritt zurückgehen zu iOS oder iPadOS oder macOS insgesamt, sollte man auch noch unbedingt erwähnen, dass es für einige Apps neue KI-Funktionen gibt, die nicht direkt mit Siri zusammenhängen, wobei angeblich Siri diese Funktion auch nutzen kann, dadurch, dass sie ja Apps steuern kann jetzt. Beispielsweise bei Fotos gibt es jetzt ein verbessertes Bereinigen-Tool. Das bedeutet, ich kann einfacher Personen oder Gegenstände aus Fotos rausretuschieren. Und das hat in dem ersten Test bei mir auch schon erstaunlich gut geklappt. Also mein bisheriges Ergebnis war immer so, kann das eigentlich nicht benutzen. Mein jetziges Ergebnis ist, man kann es benutzen. Also schon
eine
deutliche Steigerung.
Man konnte es, finde ich, schon verwenden, das Eingebaute in die Fotos-App, sofern es wirklich um Kleinigkeiten geht, wie zum Beispiel Staub auf der Linse oder da liegt vielleicht irgendeine Kleinigkeit im Bild, da ist vielleicht in der Entfernung ein kleines Schild, was in den Himmel ragt, was man weghaben möchte. Aber um eine Person, die neben einem steht, zu entfernen, das hat es nicht geschafft. Das wurde wischiwaschi.
Ja. Dann gibt es noch, dass man Fotos erweitern kann, ne, so dass ich sie größer ziehen kann und dann wird per generativer KI wird das Foto halt erweitert, so dass mein Motiv, wenn ich zum Beispiel eine Person fotografiert habe, eine Porträt gemacht habe, ich merke, ich habe zu wenig Umwelt aufgenommen, dann kann ich die Umwelt künstlich hinzufügen. Also dann gibt es eine Funktion, die, ja.
Sie haben einen Schritt zurückgegangen, nur dass man das halt nicht getan hat, sondern im Nachhinein so tut, als ob, und dann wird aufgrund der bisherigen Ränder des Fotos werden die Grenzen nach außen verschoben. Und was dabei rauskommt, das ist natürlich sehr... Also, Apple weiß natürlich nicht, was da ist. Es ist halt Gen AI. Also, es wird halt heuristisch hochbearbeitet. Es kann hinkommen, es kann auch komplett falsch liegen.
Also in den Demos, die Apple gezeigt hat, sah es super aus.
Ja, natürlich.
Genau, was auch noch, also das sind jetzt so zwei KI-Funktionen, die ich denke, die kennt man mittlerweile einfach. Ja, die gibt's in Photoshop, die gibt's eigentlich an sehr, sehr vielen Orten mittlerweile. Was tatsächlich interessant ist, finde ich Spatial Reframing. Und da nutzt Apple sozusagen die Technologie, die sie bisher schon hatten, aus einem 2D-Foto ein 3D-Foto zu machen, fügen jetzt aber sozusagen eine Freiflugkamera hinzu, wie man das von einem Fotomodus in einem Videospiel kennt. Und dann kann ich einfach in diesem Foto so ein bisschen hin und her gehen mit der Kamera und kann mir überlegen, okay, aus welchem Winkel sieht das denn jetzt vielleicht doch besser aus? Auch hier natürlich wieder vielleicht eine wichtige Warnung, da ist viel generative KI im Spiel.
Es ist komplett, das ist ja kein Foto mehr, das ist ja ein Render.
Genau, es wird zu einem Render gemacht, aber danach wieder in ein 2D-Foto umgewandelt und Apple verspricht, dass dann auch nur die Sachen generativ gerendert werden, die sozusagen noch nicht da waren. Aber ansonsten werden die Details übernommen, die da waren.
Die werden einfach nur gerendert.
Wie gut das dann funktioniert, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber kann vielleicht ein interessantes Feature sein, falls man mal doch sieht, der Winkel war jetzt nicht so vorteilhaft, wenn es denn funktioniert. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz, Safari hat ein paar neue Funktionen bekommen, zum Beispiel kann ich Erweiterungen jetzt per Prompt machen, ich kann einfach chatten und dann erstellt mir Apple Intelligence eine Erweiterung für Safari. Es gibt jetzt eine Preis- und Verfügbarkeitsüberwachung, also Safari kann mich informieren, wenn sich auf irgendeiner Webseite was ändert. Auch da kann ich relativ frei sein, so wie ich das verstanden hatte. Und es gibt eine automatische Tab-Sortierung. Also Safari, wenn es ganz viele Tabs gibt, merkt das Safari und sortiert dann die Tabs thematisch ein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie was für die Steuer gemacht habe und ich habe da 10 Tabs offen und jetzt bin ich plötzlich auf YouTube und schaue mir irgendwelche Videos an, dann kann Safari diese 10 Tabs zu meiner Steuererklärung zusammen in einen Ordner packen, sodass das Ganze schön aufgeräumt ist. Zumindest ist das das Versprechen.
Was dann ja schon wieder in die Richtung eines Agentic OS geht.
Ja, also wir sehen hier wirklich die Grundzüge von einem Agentic OS, kann man sagen. Aber ich glaube, vor allem für Apple ist das einfach nur ein erster Schritt. Wir erwarten ja dieses Jahr auch das erste Foldable, wir erwarten demnächst KI-Brillen, wir erwarten die smarten Home-Produkte. Aber das, was wir jetzt sehen, was Apple jetzt vorgestellt hat, das ist der erste Schritt, tatsächlich KI wirklich gut zu integrieren an einigen Orten. Hauptsächlich über Siri aktuell, aber man sieht ja durch die Änderungen in der Fotos-App, in der Safari-App, es gibt auch Änderungen bei Passwörtern, zum Beispiel, dass man Passwörter automatisch jetzt ändern kann und dann macht das dann auch wiederum ein Agent vermutlich. Kurzbefehle kann man auch jetzt per Prompt erstellen. All diese Kleinigkeiten zeigen ja schon, Apple hat Ideen, wie man KI, ich finde, in einigen Fällen sinnvoll einbauen kann. Ich bin gespannt, wie sie es dann tatsächlich umgesetzt haben, aber in der Theorie klingen einige Sachen sehr, sehr hilfreich. Also ich glaube, es ist für Apple vor allem Anfang, ja. Ob sie dann tatsächlich dahin hingehen und sagen, wir machen tatsächlich ein Agentic OS, so wie es Windows oder Microsoft, ich glaube, vor ein paar Wochen mal gesagt hat, korrigiere mich da gerne, ist nochmal eine andere
Frage. Sie sind da mit dem Wording auch immer
Vorreiter wird.
Sie sind da auch immer sehr vorsichtig mit ihrem Wording. Also wir haben uns ja schon gewundert, dass sie überhaupt AI gesagt haben und nicht immer nur Apple Intelligence. Die wollen da keinen Shitstorm provozieren, deswegen werden sie es nicht so nennen. Glaube ich.
Ich denke auch nicht. Ich denke, sie haben, ich glaube, dreimal AI gesagt, also Artificial Intelligence, wenn wir AI sagen, meinen wir das. Haben sie, glaube ich, nur dreimal gesagt. Aber dann auch, sie haben es einmal gesagt und danach hat Craig das direkt noch zweimal gesagt. Also der Softwarechef. Ich glaube, das war fast schon so eine Art Witz. So, wir trauen uns das Wort auch zu sagen, mäßig. Kam mir das irgendwie rüber, weil danach haben sie es nie wieder gesagt, die nächsten 30, 40 Minuten.
Die Aktionäre beruhigt.
Ja, genau. Deswegen heißt es vielleicht auch Siri AI. Ja, wer weiß.
Bescheuert anhört, finde ich. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube aber zu dem, was Apple vorgestellt hat, was wir erwarten können, was wir nicht erwarten können und wie sich das Ganze einfügt, einerseits in Apples Produktportfolio und andererseits generell in das Marktumfeld, das haben wir eigentlich jetzt in dieser guten Stunde hier recht umfassend umrissen. Also mir würde jetzt zumindest nichts mehr einfallen, was wir auf Basis der WWDC da noch weiterdenken könnten, ohne uns in Details zu verlieren. Insofern, Dennis, möchte ich dir danken für deine geballte Apple-Expertise und deinen Selbstversuch mit iOS 27, ich wollte gerade schon wieder 26 sagen, nein, iOS 27 ja. Auf deinem iPhone.
Ja, sehr gerne.
Mal schauen, ob ich mich irgendwann noch traue.
Also bisher funktioniert es recht gut und ich habe schon, mein erster Eindruck ist schon, okay, es ist ein Ticken schneller und ich denke mal, wenn sie dann einige Bugs noch behoben haben, könnte sich die Performance deutlich schneller anfühlen, aber das ist jetzt auch wieder Glaskugel.
Ich hoffe ja wirklich instinkt, dass ich das iPhone, dass ich mein iPad damit entpricken kann, ne? Weil es ist ja so, ich kann ja leider nicht mit dem iPad auf iPadOS 18 zurückgehen, das wird ja nicht mehr signiert von Apple in seiner Grundversion. Ja, ich bin ja gefangen auf iOS 26 damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn iPadOS 27 da wieder erwarten, Besserung bringt und es besser läuft auf dem iPad, obwohl es nochmal ein neueres OS ist, denn zu verlieren habe ich auf dem Produkt wirklich nichts mehr. Da werde ich mir vielleicht sogar mal wieder die Beta ziehen irgendwann, aber ja, das iPhone, das bleibt, das ist mir heilig, da glaube ich, ich habe Angst, da bleibt erstmal iOS 18 drauf.
Ich hatte mir jetzt auch überlegt, dass ich dann im Juli macOS 27 installiere, um die neue Siri mal auszuprobieren, wenn sie den einen oder anderen Bugfix bekommen hat. Aber solange werde ich auch das einfach auf dem iPhone lassen.
Alright, Dennis, noch einmal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ihr da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast in irgendeiner Art und Weise bewerten könntet, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, ob das auf computerbase.de ist oder ob das auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ist. Wir freuen uns immer, das zu lesen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch alles Gute zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Ciao.
Ciao.